Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ja, Schwermetallbelastungen haben wir alle schon mal gehört, aber woher sie kommen, das ist das Thema der heutigen Sendung. Nicht nur aus den Zähnen, sondern es gibt viel, viel mehr Herde, die uns immer wieder mit diesen Schwermetallen belastet. Ich habe heute einen Arzt eingeladen, ein weltbekannter Arzt, ist jetzt auch in Amerika zu Hause, hat auch schon für das amerikanische Militär im Bereich des SARS gearbeitet oder mitgeforscht, weiß auch bestens Bescheid über Corona, aber das ist heute nicht das Thema, sondern heute geht es wirklich nur um Schwermetall. Es ist mir eine Ehre und ich bin sehr dankbar, lieber Herr Dr. Dietrich Klinghardt, danke, dass Sie zugeschaltet sind.
Schön, dich wiederzusehen, Alexander.
Herzlichen Dank, danke. Ja, du bildest so viele Ärzte aus in Deutschland, immer wieder in Seminaren sehe ich das, weltweit diese Seminare. Viele, viele Ärzte lassen sich ausbilden, nach Dr. Klinghardt zu praktizieren. Du hast dir da einen großen Namen erschaffen und ich möchte gerne diese Sendung auf die Schwermetallbelastungen fokussieren. Wo kriegen wir denn die ständig ab, der Zuschauer zu Hause wie auch ich?
Gut, also wichtig ist mal, dass Schwermetalle spielen seit Anfang der Geschichte eine große Rolle, oder? In der Zeit der Römer, oder wir wissen, dass das Rom war ein Riesenreich, das gut funktioniert hat, wo die Stadt Rom 1,5 Millionen Einwohner hatte, schon vor 2000 Jahren. Und dann innerhalb von wenigen 100 Jahren, von ungefähr 300 Jahren, war Rom völlig degeneriert und hatte nur noch 40.000 Einwohner, oder? Und die Stämme von allen möglichen Teilen der Welt, vom Norden, vom Osten her, sind eingewandert in Rom und die eigentlichen Römer sind fast ausgestorben. Und geschichtlich gesehen liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass die Elite in Rom angefangen hatte, ihr Wasser und ihre Getränke aus Bleitassen zu trinken. Das galt als modern und fortschrittlich. In Japan, oder? Die japanische Kultur so in den letzten paar hundert Jahren ist sehr gewachsen aufgrund der Elite. Das waren die Samurai-Krieger. Und die Samurais hatten sich verliebt in Theater. Und die, vor allen Dingen die Frauen, die dort, es war anders als, oder? In der Zeit in England, früher war Theater, war nur Männer erlaubt. Da waren nur Frauen erlaubt. Und die Frauen mussten sich schminken. Und die Frauen haben sich geschminkt mit bleihaltiger Schminke. Oh. Und innerhalb von 200 Jahren ist diese Kaste, die Samurai, die führenden Herrscher waren und führend in allen Gebieten, hochintelligent, völlig degeneriert, ja, wo die Kinder mental verblödet waren und keine Führungsstellung mehr übernehmen konnten. Und daraufhin entwickelte sich Japan als eigentlich mal für eine Weile ein recht schlimmes Land, ähnlich wie Deutschland mal schlimm war, und hat China eingewandert und Korea eingewandert und schlimme Missbrauch und so, weil diese intelligente Führung verloren war durch die Bleivergiftung, oder? Und dann, wenn wir jetzt in die neuere Zeit gehen, oder? Es war 1850 ungefähr, waren zwei Brüder in Frankreich, das waren Alchemisten, hatten das Amalgam entwickelt als Grundstoff, weil sie eigentlich Gold herstellen wollten und fanden dann guten Nutzen, das in die Zähne einzubauen. Und da gab es bereits damals den ersten Amalgamkrieg, dass Ärzte beobachtet haben, wenn Leute Amalgam, Gold gab es schon als Füllungsmaterial und Amalgam war dann als Billigwerkstoff die Alternative. Und dann gab es innerhalb von wenigen Jahren den ersten Amalgamkrieg, wo Ärzte beobachtet haben, dass die Leute, die Amalgamfüllung bekommen, dass die verdummen und dass die eine höhere Zahl an neurologischen Erkrankungen haben. Und wenn Frauen Amalgamfüllung im Mund hatten, dass die Kinder neurologische Schwierigkeiten haben, die dann geboren werden. Es war schon bekannt, ums Jahr 1850, so war der sogenannte erste Amalgamkrieg. Dann gab es nochmal einen Anfang 1900 und dann der letzte Amalgamkrieg, da war ich als Krieger mit dabei, dass wir geschafft haben in den 90er Jahren, das waren ich und vier andere Ärzte, dass wir es geschafft haben, dass das College of Pediatrics in Amerika den Vorschlag gemacht hat, dass Quecksilber aus den Impfstoffen entfernt wird. Das war eine erfolgreiche Schlacht. wo ich fast meine Lizenz verloren hätte, wo wir sehr gelitten haben, sehr attackiert wurden und trotzdem haben wir es geschafft, dass nicht ganz, aber fast geschafft, dass das Amalgam, also Quecksilber, was in fast allen Impfstoffen war, dann zumindest erheblich reduziert wurde. Mhm. Es ist leider immer noch drin in der Hepatitis-Impfung und im Rogam, also in diesem Stoff, der gegeben wird bei den Frauen mit dem Rhesusproblem.
Darf ich an dieser Stelle ganz kurz einfach mal Danke sagen für diesen Kampf, den du da gemacht hast? Muss einfach auch mal gesagt werden, das sind alle unsere Kinder, können da glücklich darüber sein, dass heute halt nicht mehr Quecksilber in den Impfungen drin sind, sondern ich glaube, es ist Aluminium. Ein bisschen besser, auch nicht gut, können wir uns später noch darüber unterhalten, aber danke vielmals.
Ja, wir haben das durchgezogen und durchgelitten. Es hat auch Spaß gemacht, wir kämpfen ja gern ein bisschen, oder? Aber auf diesem Hintergrund, oder, habe ich eben natürlich viel gelernt über andere Quellen von Schadstoffen, oder? Mhm. Dann gab es diese große Kampagne, Blei war bekannt, dass die Bleivergiftung, die wir alle hatten, die in den 40er, 50er, 60er Jahren aufgewachsen sind, wo das ganze Autobenzin verbleit war, die Abgase wurden verstreut über die Felder, die nah an den Straßen waren, und wurde verteilt im dadurch in die Lebensmittel, ist in das Grundwasser mit eingegangen und auch zum Teil monoatomar in die Luft mit eingegangen, oder? Und praktisch jeder, der wie ich bin 1950 geboren, wir waren alle bleivergiftet, oder? Und Bleivergiftung macht eine Verminderung der Intelligenz. Blei wird eingelagert in den Knochen und führt zu der ganzen Osteoporose, Osteoarthritis. Diese ganzen Geschichten sind letztlich zum großen Teil verursacht durch die Bleieinlagerung in den Knochen. Und dann hat die Regierung sich was Tolles ausgedacht. Okay, wir machen das Benzin bleifrei. Ja, was war mit den Motoren, die darauf angewiesen waren, auf die Metalle im Benzin? Da wurde das Blei ausgetauscht mit Cadmium. Und heute finden wir eine massive Cadmiumbelastung, die hauptsächlich die Nieren belastet. Und relativ asymptomatisch verläuft. Das einzige Symptom ist, dass die Nieren nicht mehr ihre Entgiftungsleistung wahrnehmen können.
Aber warum nimmt man dann einfach das Blei raus und tut kein Cadmium rein? Warum muss denn Cadmium drin sein? Hat das irgendwas mit einer Optimierung der Verbrennung was zu tun?
Das hat mit als Schmierstoff, zwischen den Kolbenringen und dem Gehäuse, wo der Kolben sich hoch und runter bewegt, da muss eine Schutzschicht sein, dass sich das nicht abreibt. Ah. Und dazu werden diese metallischen Stoffe sind dazu notwendig. Übrigens ist wichtig, dass ihr wisst, dass auch Jet 1, glaube ich, heißt es, also das Hauptbenzin, das von Flugzeugen benutzt wird, ist immer noch verbleit. Und ratet mal, wo dieses Blei hinkommt. Das bleibt natürlich sicher als Schwebestoff irgendwo in der Luft und kommt nie zu uns runter, oder? Weil Blei ist ja leicht und
schwebt. Ja, natürlich. Absolut.
Aus,
oder? So etwas habe ich mal von der ETH Zürich gelesen. Die hatten eine Studie veröffentlicht über die Abgase von Flugzeugen und haben darin Barium, Strontium und Aluminium gefunden. Für mich fehlt bis heute noch die Diskussion, was das alles da drin zu suchen hat. Das ist Femtisch und nichts wird diskutiert.
Ja, das ist natürlich, geht dann über in die Geschichte mit dem Geoengineering, ja, und was da noch alles auf uns verspritzt wird. Wir wissen auf jeden Fall auch von guten Luftstudien, ich kenne von München, von der Uni Luftstudien, dass der Aluminiumgehalt in unserer Umluft ums über 400-fache höher ist, als er vor 20 Jahren war. Wo kommt das Aluminium in der Luft her?
Ja, bitte.
Gibt es alle möglichen Rationalisierungen, wie das bei bestimmten Wetterbedingungen aus der Erde aufgelöst wird und dann aufsteigt, weil Metalle haben ja die Tendenz zu schweben, anstatt zu fallen, oder?
Sarkasmus pur. Ja. Also wir wissen das nicht, aber ich meine, Aluminium ist ja jetzt eigentlich bei den Deos sehr stark verschwunden, weil man ja es gesehen hat, dass dieses Aluminium die Drüsen zuklebt, Entgiftungsorgane nicht mehr richtig agieren können. Heute hat man es irgendwo mit Nanopartikel gewechselt. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt der Wechsel von der Cholera zur Pest ist oder umgekehrt. Aber das sind solche Belastungen, die wir unbewusst täglich aufnehmen.
Ja, also ich möchte vielleicht nochmal sagen, was wir als Arzt, was wir führend finden. Führend heute, der hauptmetallische Giftstoff in uns ist das Aluminium. Mhm. Und an nächster Stelle ist das Quecksilber. Ja, und die Quelle von Aluminium ist ganz klar, es kommt von den Flugzeugern hier. Ob das nun zusätzlich verspritzt wird, um diese metallische Decke am Himmel zu machen, die das Sonnenlicht abstrahlt, oder ob es ein natürlicher Teil ist vom Flugzeugbenzin. Viele von euch erleben jetzt, wo diese Pause ist mit den Fliegern, wo wesentlich weniger geflogen wird, oder gibt es wesentlich mehr Sonnentage, oder es gibt hin und wieder sogar richtig blauen Himmel und nachts kann man die Sterne wieder sehen, oder? Mhm. Und sobald die Fliegerei wieder richtig losgeht, voll werdet ihr sehen, dass der Sternenhimmel wieder verschwindet und der blaue Himmel nicht mehr so blau ist, sondern diesen grauen Schleier hat. Das ist die Aluminiumdecke. Da ist auch Barium und Strontium sind mit beteiligt und leider auch Glyphosat. Und leider auch Nanoplastikpartikel. Also die Metalle sind nicht einfach nur frei schweben, sondern sind aufgestückt auf Nanopartikel von Plastik, die dann letztlich nachher alle Meere und alle Seen, alle Gewässer auf der Erde bedecken und die Sonneneinstrahlung vermindern, sodass die Algen kein Licht mehr bekommen, keinen Sauerstoff mehr erzeugen können und. Also da gibt es dann ganz viel zu sagen. Aber jetzt zum Thema. Wir finden von der Metallbelastung her, die höchsten Werte bekommen wir für Aluminium, den nächst höheren für Quecksilber und dann nachgeschaltet kommen Barium und Blei und dann die ganzen anderen Stoffe. Und dann ist die Frage, oder wo kommen die her?
Also du findest diese Werte bei Patienten, wenn du über die Urinanalyse das machst, findest du das, dass der Körper diese Belastungen hat?
Nein, leider über die Urinanalyse sehen wir ja nur, was der Körper aktiv loswerden kann.
Ja.
Wir haben diese Werte bestimmt durch wirkliche Gewebsbiopsien und leider auch an Gewebsbiopsien von Leuten, die verstorben sind, ja, die ihren Willen, einen Willen gegeben haben, dass wir im Gehirn schauen, was für Schwermetallbelastungen waren da. Und da sind die Werte völlig klar. Das Aluminium ist astronomisch hoch und nachgefolgt von Quecksilber. Und es gibt ja einen befreundeten Forscher in England, Chris Exley, der hat diese Studie dann gemacht an Autisten, die verstorben sind und hat das Gleiche gefunden. Astronomisch hohe Werte von Aluminium im Gehirn.
Aber du und ich sind ja auch geimpft worden in den früheren Jahren. Kriegt man das denn jetzt aus dem Hirn wieder raus? Funktioniert eine Chelatentgiftung, um uns vom Aluminium und Quecksilber zu befreien?
Ja, also wichtig ist erstmal zu wissen, dass natürlich alle Impfstoffe enthalten Metalle als Adjuvantien. Am schlimmsten im Moment ist die HPV-Impfung, die hohe Riesenmengen an Aluminium drin hat. Alle Impfstoffe, die wir getestet haben und das öffentlich, haben Glyphosat drin. Das wissen die meisten Leute nicht. Fast alle Impfstoffe haben auch Blei drin. Und dann gibt's diese ganzen Nanomengen an anderen Schwermetallen, die drin sind. Die Studie lasse ich dir gerne zukommen, genau hingeschaut hat. Und ist die Frage, also der erste Schritt in der Toxikologie ist immer die Quelle zu bestimmen und die Quelle zu stoppen. Mhm. Es gibt hier in England, wo ich viel Zeit verbringe, sind viele Wasserleitungen noch Bleileitungen, sodass wir Riesenwerte am Blei bekommen in wirklich zivilisierten Gegenden, wo keiner geguckt hat vorher. Wir wissen, dass Fisch darf man eigentlich nicht mehr essen, also zumindest die höheren Fische nicht. Sardinen, ja, aber alles, was höher ist, nicht, weil jeder Fisch ist heute hochgradig Schwermetall belastet. Es ist schade. Muss man die Entscheidung treffen. Im Fisch sind auch gute Sachen drin, die das zum Teil wieder ausgleichen. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass jeder von uns sollte streben, Vegetarier zu werden, solange es gute Bio-Nahrung gibt, Bio-Gemüse und gute Eiweißquellen über Bohnen und andere Gemüse, die nicht mit Glyphosat belastet sind und anderen Schadstoffen. sollte jeder von uns Vegetarier werden, einfach um den Planeten zu retten. Oder das ist völlig klar. Aber was die Quellen angeht, Autoabgase, Cadmium, Beispiel, oder? Das Hauptlabor in den USA, was wir benutzen, Dr. Stader, die hatten einen neuen Cadmium-Detektor eingeführt und die sind in einem Riesengebäude, eine Riesenfirma, und hatten am Anfang Schwierigkeiten, dass der Alarm, der an dem Cadmium-Detektor ist, der zeigt immer an, wenn die Umluft um diesen Detektor zu hoch ist an Cadmium, geht der Alarm los. Die fanden raus, dass alle 8 Minuten ging dieser Alarm los und wussten nicht, was los ist. Und es ist ein versiegeltes Gebäude. Und dann fanden sie raus, dass immer wenn ein Lastwagen auf der Straße vorbeifuhr, die ungefähr 100 Meter weit weg vom Gebäude war, dass 2 Minuten später ging der Alarm los. Weil es war eine, die mussten ja Luft ansaugen für das Gebäude, es ging durch einen Filter durch. Und da ging, hat die Luft, die angesaugt wurde, von 200 Meter weit weg, hat Cadmium mit ins Gebäude reingebracht, sodass dieser empfindliche Detektor alle 8 Minuten losging. Und dadurch haben wir gelernt, oder, dass heute in den Autoabgasen Cadmium drin ist. Und Cadmium ist sehr schwer zu bestimmen. Das macht eine feste Verbindung mit Zellbestandteilen im Nierengewebe. Und wir haben Nieren untersuchen lassen von Verstorbenen, massive Cadmiumbelastung. Und Cadmium kommt unglücklicherweise nicht raus mit DMPS oder DMSA, den bevorzugten sonst Entgiftungsmitteln. Mit EDTA, ja. Man kann EDTA auch oral geben, Calcium-EDTA, Natrium-EDTA. Und wir haben also dafür besondere Entgiftungsschritte entwickelt. Also Aluminium kommt aus der Luft und die höchste Aluminiumbelastung ist unsere Lunge. Und wir haben jetzt die ersten 2 Corona-Toten, die so in meinem Umfeld da waren, wo wir es geschafft haben, eine Lungenbiopsie-Material zu bekommen, massiv hoch an Aluminium, so dass ich wagen würde zu sagen, dass die Personen, die sterben am diesem schweren Lungenbefund vom Coronavirus, dass das Aluminium auf jeden Fall als Kofaktor eine Riesenrolle gespielt hat. Das schaut natürlich keiner, oder? Ja, weil es zu unangenehmen Schlüssen führen würde. Gut, und wir haben natürlich für jedes Metall, für jeden metallischen Stoff haben wir Ausleitungsmethoden, die alle bedingt funktionieren. Und ich weiß, Joachim Mutter ist in Europa auf jeden Fall der Experte. Ich schätze ihn sehr hoch. Er hat leider sein Auge nicht so auf dem Aluminium, weil er ist angewiesen auf die blöden Urinteste, oder? Im Urin kommt nur das raus, was man erfolgreich ausgeleitet hat. Und wenn man mit DMPS arbeitet, dann kommen nur die Stoffe im Urin werden sichtbar, die mit DMPS ausleitbar sind. Aber Aluminium ist kein sulfhydrylaffinitives Metall, so sagt man es. Aluminium kommt nur raus mit anderen Substanzen, medizinisch mit Desferal, heißt es Desferoxamin. Ein Schweizer Produkt übrigens, ja, das ganz, ganz wichtig ist in unserer Therapie. Damit therapieren wir auch viele maligne Erkrankungen, ist auch veröffentlicht, ja, dass wenn wir Aluminium ausleiten, dass viele maligne Erkrankungen plötzlich sehr viel benigner verlaufen.
Wenn ich gleich zwei Fragen dazwischen stelle, lieber Dietrich, eine Frage, wenn wir diese Entgiftungen nicht machen würden, was ist dann eigentlich so mittelfristig die Folge für uns Zuschauerinnen und Zuschauer?
Gut, es ist wichtig für unsere Zeit, jetzt die Corona-Zeit, ganz wichtig zu wissen, dass alle Metalle sind immunotoxisch. Das heißt, sie schränken Funktionen von unserem Immunsystem ein oder machen sie ganz kaputt. Das ist für unsere Zeit heute ganz, ganz wichtig. Die Schwermetallbelastung ist der größte Kofaktor für die chronischen Infektionen. Viele von euch, die jetzt zuschauen, haben den Epstein-Barr-Virus und die damit verbundene chronische Müdigkeit. Andere haben Borrelien, Babesien, Bartonellen und die damit verbundenen neurologischen und orthopädischen Erkrankungen. Und um diese Erkrankung erfolgreich zu behandeln, müssen wir den metallischen Boden der Erkrankung zu entziehen, als Co-Faktor für eine erfolgreiche Behandlung.
Machen das die Ärzte hierzulande? Ist das bekannt?
Ja, also die Ärzte, die bei mir in Ausbildung waren, das sind ja inzwischen doch einige hundert, wissen das alle. Ja, das ist der erste Schritt bei der Behandlung von allen chronischen Erkrankungen, aber vor allen Dingen die chronischen Infektionen. Der erste Schritt sollte immer sein, welche Schadstoffe sind im System und die müssen reduziert werden, bevor die Keime überhaupt behandelbar werden. Ja, aber das ist der eine Teil, sind immunotoxisch, aber Schwermetalle sind auch neurotoxisch, das heißt, dass sie direkt in die Nerven, ganz einfach zu machen, oder? Nerven sind vor allem elektrische Leitbahnen und elektrische Ströme und Felder breiten sich nur aus entlang von metallischen Strukturen.
Ja.
Und das heißt, dass die Nerven, die Neuronen, haben natürlich einen hohen Gehalt an Metallen. Und wenn Metalle in unserem Umfeld sind, die toxisch sind, kann der Nerv das nicht immer unterscheiden, oder? Weil
logisch.
In der Entwicklungsgeschichte des Menschen war kein Blei an der Oberfläche der Erde, es war kein Quecksilber an der Oberfläche der Erde. Es gibt Zehntausende von Jahren, bevor wir neue Gene entwickeln, die damit umgehen können. Wir haben nur in den letzten 200 Jahren die Erde aufgewühlt und diese Metalle an die Oberfläche gebracht. Und unsere Neuronen können nicht unterscheiden, ob das Kupfer ist, was sie brauchen, oder Zink oder Eisen, oder ob es Quecksilber ist oder Cadmium oder Barium. Und das heißt, Schadstoffe werden eingelagert in den Nerven, die dann die Nervenfunktion zerstören. Also Metalle, fast alle Metalle, die wir kennen, die toxischen Metalle, sind neurotoxisch, immunotoxisch. Aber wir können das auch gehen, auch aufs Nervensystem, auch aufs Verdauungssystem sind sie toxisch. Mhm. Wir können praktisch jedes, sind toxisch für die Augen, für die Ohren, toxisch für die Zähne selber.
Ich habe es verstanden. Lieber Dietrich, jetzt noch die allerwichtigste Frage überhaupt jetzt. Wenn ich jetzt zu meinem Arzt gehe und sage, ich möchte mich entgiften, ich möchte mich eine professionelle Gelatentgiftung haben und ich möchte folgende Schwermetalle aus meinem Körper draußen haben, das wäre doch eine Gesundheitspräventionsmaßnahme, die deinen Segen hätte, oder?
Absolut. Das ist vielleicht die wichtigste Vorsorgemethode. Wir ganz kurz in den USA, ich arbeite, habe es schon gesagt, wir haben 8 Ärzte, die unter mir arbeiten, aber hunderte von Ärzten, die nach mir ausgebildet sind.
Ja.
Und wir übersehen jetzt in der Corona-Krise geschätzt ungefähr 500.000 Patienten, die unter unserem System sich haben sanieren lassen. Es gibt keinen einzigen davon, der ernsthaft krank wurde mit Corona.
Super.
Und wir haben ein gutes Kommunikationssystem. Das ist für mich schon erstaunlich.
Das ist super.
Und der Hauptteil von unserer Behandlung ist die Schwermetallausleitung.
Wenn aber jemand, der schon Rheuma hat, Augenprobleme, weiß Gott was, irgendwelche chronische Krankheit, dann ist er auch gut beraten, zum Arzt zu gehen und sagen, ich fordere von Ihnen folgende Entgiftung. Und jetzt darf ich dich bitten, das mal aufzuzählen. Das wäre Blei, Aluminium.
Ja, ich möchte vielleicht an dieser Stelle sagen, es gibt nur in Deutschland ein fantastisches Lehrbuch der Metalltoxikologie. Habe ich jetzt vergessen, von wem das ist, wo wirklich für jedes Metall die besten Ausleitungsmittel erwähnt sind.
Ja, das muss ja dann der Arzt auch wissen, oder?
Ja, ganz, ganz wichtig, vielleicht eine Sache, die ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist das Gadolinium. Ja, jeder von den Leuten, die zuschauen, der mal ein Kernspintomogramm bekommen hat fürs Gehirn oder für ein Gelenk, sollte überlegen, ob ihm was gespritzt wurde vorher als Kontrastmittel. Das Hauptkontrastmittel ist Gadolinium, das lebenslang neurologische schwere Schäden hinterlässt. In fast allen Patienten, die das hatten.
Ja, und das so, kriegt man auch raus?
Gadolinium kriegt man auch raus, aber es ist ein bisschen schwieriger. Gadolinium kommt raus mit Zink-DTPA.
Gut.
Das heißt, es gibt schon für jedes Metall gibt es Ausleitungsmethoden und Ausleitungsstoffe. Mhm. Und was jeder Stoff kann, ist dann auch begrenzt und muss ergänzt werden mit anderen biologischen Mitteln. Und da kann ich gerne noch ein paar Sachen zu sagen. Aber
ja, die Zeit ist schon wieder vorbei, aber bitte zähl mir nochmals auf welchen Fokus unsere Zuschauerinnen und Zuschauer oder ich bei der Gelatentgiftung setzen sollte. Welche Metalle sollten wir prioritär rausholen?
Ja, das Wichtigste für mich ist Aluminium. Ja, und Aluminium und Quecksilber haben eine Synergie, die absolut katastrophal ist. Das heißt, wenn ich Aluminium ausleite, muss ich immer Quecksilber auch gleichzeitig mit ausleiten.
Dann und Cadmium?
Ja, Cadmium ist das Nächste. Und ganz kurz, ja, Quecksilber, DMPS, DMPA, Aluminium, Desferal, Cadmium, EDTA, Gadolinium, habe ich schon gesagt, Zink-DTPA, Blei, Zink-DTPA. Das sind so die medizinischen Dinge. Und wir haben dann für jeden dieser Stoffe biologische Substanzen gefunden, die das Gleiche tun, aber es ist ein bisschen komplizierter. Da gibt es eine größere Auswahl und man muss sich mit den Kräutern und Stoffen ein bisschen besser auskennen.
Also Aluminium, Quecksilber.
Die medizinische Behandlung ist für Blödmänner, für die meisten Ärzte, oder? Das ist einfach, sind einfache Rezepte, denen man folgen kann.
Darf ich nochmal? Aluminium, Quecksilber, Cadmium und Blei. Das wären die vier wichtigsten Dinge.
Ja.
Und diejenigen, die noch Infusionen hatten, so Röntgen-Kontrastmittel, das hast du gesagt, wie die das machen müssen. Aber das wäre doch eine Gesundheitsprävention. Oder für die Leute, die jetzt schon nicht gesund sind, dies auch zu machen, wäre möglicherweise sehr förderlich.
Absolut. Und muss sagen, dass, wie gesagt, in Europa Joachim Mutter ist unser großer Held, was einen großen Teil dieser Dinge angeht. Ihm fehlt nur das Desferal. Ansonsten ist er fantastisch und hat viele Ärzte schon ausgebildet.
Er ist auf 2 Jahre ausgebucht, also zu ihm kann man nicht. Genauso wenig wahrscheinlich wie zu dir. Wir müssen halt wirklich schauen, dass wir unsere Ärzte, die wir besuchen gehen, einfach darum bitten, sich damit auseinanderzusetzen. Und diesen Wunsch zu erfüllen, um einfach diese Entgiftung vorzunehmen. Es macht ja auch total Sinn. Es ist ein Fremdkörper, der ist drin und der muss raus. Und die Logik habe ich verstanden. Lieber Dietrich, ganz herzlichen Dank für diese sehr, sehr, sehr wertvolle Sendung. Es ist wirklich großartig und ich bin sehr dankbar, dass du das als Geschenk uns allen mitgegeben hast. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Alexander.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben es gesehen, ich habe mich nämlich entschieden, eine Gelatentgiftung zu machen. Darum habe ich heute ganz explizit auch den Dr. Dietrich Klinghardt gefragt, was soll ich meinem Arzt sagen, um es alles rauszukriegen aus meinem Körper. Darum bin ich jetzt ganz happy darüber. Ihnen möchte ich das einfach auch empfehlen. Informieren Sie sich mal konträr über diese Gelatentgiftung. Informieren Sie sich darüber, welche Schwermetalle oder Leichtmetalle Sie aus dem Körper raushaben wollen, um einfach einem gesunden Wohlergehen ins Alter entgegenzutreten. Wir alle wollen gesund sein und gesund bleiben und das wünsche ich Ihnen und das wünsche ich mir. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen miteinander.